Mission Handwerk, der Podcast der Junghandwerker rund ums Handwerk in Südtirol.
Grüß denk und freut mich, dass ihr es wieder eingeschaltet habt zum Podcast der Junghandwerker, Mission Handwerk. Heint dürfen wir bei Insta im Studio in Martin Kreil begrüßen. Hoi Martin, freut mich, dass du da bist.
Hoi, danke für die Einladung.
Martin, du bist Unternehmensberater. Was macht denn so ein Unternehmensberater überhaupt?
Also ein Unternehmensberater, den ruft das Unternehmen meistens, wenn es gewisse Herausforderungen hat, die es bewältigen möchte. Und wenn es für diese Herausforderungen eine Problemlösung braucht. Also wir machen berufsmäßig heißen Berater und somit sind wir dazu da, um Beratungsleistungen zu den Betrieben zu bringen, im Zusammenhang mit den Spezialgebieten, mit den Fachbereichen, die was praktisch unser Unternehmen, das Reuteam, hat.
Und bevor ich es vergesse, natürlich darf ich meinen Podcast-Kollege auch noch vorstellen. Simon ist heute neben mir da und macht die Folge heute mit mir. Hoi Simon.
Hoi Patrick, hoi Martin.
Hoi, lange ist es Simon.
Freut mich, die Folge mit euch zu machen da und schauen wir mal, was wichtig ist heutzutage in den jungen und generationsreichen Unternehmen Südtirols, würde ich sagen.
Ganz genau. Denn unser Thema von der heutigen Folge geht um die Nachfolgeregelung. Das heißt, um die Nachfolger, um die Junioren, die was irgendwo einen Betrieb von einem Senior übernehmen, was bei uns in Südtirol ja relativ oft ist. Martin, du machst solche Projekte auch zum Thema Nachfolgeberatung. Mhm. Wie läuft denn jetzt so eine Unternehmensberatung ab? Also wenn die jetzt jemand anruft, wer gehst du da vor? Mal ganz grob gesagt.
Also unabhängig jetzt vom Thema, aber speziell auch fürs Thema, ist einmal für uns wichtig herauszufinden, wie weit die Gedanken im Betrieb bezüglich Nachfolgeregelung gewährleistet sein. Was hat Nachfolger, was hat Übergeber, was haben sich die schon für Gedanken gemacht, wie weit sind sie, damit wir einmal zuerst verstehen, wo der Stand der Dinge ist. Wir versuchen allen bei jedem Beratungsprojekt nach diesem Erstgespräch ein maßgeschneidertes Angebot zu machen. Das verstehen Handwerker exzellent, weil Handwerker von der Früh bis auf Nacht maßgeschneiderte Leistungen erbringen. Genauso versuchen wir vorzugehen, um dann in einer vertieften Analyse, also das, was wir im Erstgespräch erfahren haben, ist einfach einmal eine Grundbasis, um in einer vertieften Analyse einfach in das Nachfolgeprojekt tief einzusteigen und zu schauen, wie man diese Nachfolge gestalten kann. Das ist jetzt einmal so der Schwerpunkt, weil meistens ist die Herausforderung, die es mir als Berater gestellt kriegen, ist, wie sollen wir idealerweise die Nachfolge machen? Und wie halt allem gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Lösungswege und vor allem auch verschiedene Nachfolgeszenarien, die was wir natürlich berücksichtigen können. Das heißt, um das gut zu machen, versuchen wir es ausreichend zu analysieren und danach entsprechend auf der Grundlage von diesen Analysen versuchen wir Vorschläge zu machen, die den Betrieb, Eigentümer, heutigen Eigentümer, zukünftigen Eigentümer oder mehrere, weil wir haben ja auch nicht gleich Fälle, wo wir immer an eine Person übergeben, sondern wir haben ja zunehmend auch Geschwister, die was Betriebe übernehmen. Und dann versuchen wir, wie die SEM praktisch gemeinsam einen Lösungsvorschlag zu bringen, bis zum Punkt, wo dann eine Entscheidung getroffen wird, wie diese Nachfolge im Rahmen dieser Beratung dann tatsächlich ausschaut. Und die wird dann meistens in einer Form einfach reingeschrieben, so wie einmal, genau ausformuliert, detailliert gemacht und so weiter und so fort. Das ist so im Rahmen von einer Unternehmensberatung, die die Nachfolge betrifft, ist so unser Vorgehen.
Und wenn, sagst du jetzt, ist es sinnvoll, einen Unternehmensberater mit ins Boot zu holen?
Ja, ich glaube, dass ein Unternehmensberater, die Seinsberechtigung von Unternehmensberater ist immer dann gegeben, wenn eine Unternehmersfamilie sagt, wir möchten uns jetzt in diesem Zusammenhang von extern beraten lassen, professionell beraten lassen. Es gibt durchaus Situationen, wo es keine Beratung benötigt, wie halt überall. Aber es gibt eine Reihe von Situationen, wo man als externe Person einfach viel gut oder viel besser oder auch gut eingreifen kann und Unterstützung auch leisten kann. Und allem, wenn jemand sagt, wir brauchen für das eine Unterstützung und ich bin auch bereit, von Dritten extern mir Empfehlungen und Analysen oder Vorschläge machen zu lassen, dann sage ich, ist eine Unternehmensberatung sinnvoll.
Kann jetzt jeder Unternehmensberater alles? Oder gibt es da Spezialgebiete, wo siehst du jetzt da ein Spezialgebiet?
Also wir glauben nicht, dass jeder Unternehmensberater alles kann. Wir sind der Meinung, dass, Patrick, du bist Tischler und ich glaube, bei den Tischlern gibt es ganz unterschiedliche Tischler mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. So sehe ich auch den Beruf des Unternehmensberaters. innerhalb von unserem Team sein Menschen, die was sich mit Nachfolgeregelungen mehrere auseinandergesetzt haben. Aber ich brauche zum Beispiel, auch wenn ich Nachfolgeregelungen mache, brauche ich für Spezialanforderungen im Projekt Kollegen, die was besondere Sachen besser kennen wie ich. Das heißt, wir versuchen immer Projektteam zu gestalten, wo möglichst, nehmen wir mal eine Nachfolgeregelung, ist im Bereich von einer kniffligen Rechenaufgabe wegen Aufteilung, Vermögen und so weiter und so fort. Dann muss man natürlich das unter dem Aspekt berücksichtigen. Wenn hingegen vor allem die Zusammenarbeit zwischen den Nachfolgern gefragt ist, dann ist es ein anderer Aspekt und dementsprechend sind auch andere Kompetenzen und andere Schwerpunkte einfach in der Beratung sehen. Mhm. Gesteuert wird das meistens von einem einzelnen Projektleiter, der was die Erfahrung in der Art von Projekten hat, aber mitarbeiten die an dem anderen Leiter auch, um das fachtechnisch einfach sauber zu haben. Und deswegen glauben wir, dass es einfach Spezialisierungen braucht für das Ganze.
Wie weit bereitest es eigentlich auch vor bei den Betrieben zum Beispiel? Bevor es zu einem Betrieb kommt, wie schaut es eigentlich die Geschichte vom Betrieb an vielleicht oder kommt es einfach und sagt, der Unternehmensberater hat jetzt die verschiedenen Tischlerbetriebe schon beraten und dadurch ist der jetzt gut für eigentlich, sowohl vielleicht passt der ja noch gar nicht einmal. Mhm. Wo nimmt es die Informationen her, um den Betrieb dann auch richtig zu beraten?
Also vorab können wir relativ wenig tun. Weil natürlich, ihr wisst, dass einige Betriebe natürlich über moderne Kommunikationsinstrumente verfügen und nach außen kommunizieren, wie die Geschichte, du hast gerade angesprochen, die Geschichte, was ein wesentlicher Bestandteil für das Ganze ist und so weiter. Nichtsdestotrotz, in der ersten Phase, bevor wir die Beauftragung kriegen, versuchen wir einfach in erster Linie zu verstehen, was sich die Familie, so lasst mich einfach mal zusammenfassen, Übergeber und Übernehmerin, beide Seiten einfach erwarten. Und erst danach fangen wir an, das Thema besonders aufzugreifen. Wobei wir weniger Spezialisten für eine Branche sein, sondern mehr für die Kompetenz, so ein Projekt abzuwickeln. Es ist, glaube ich, nicht so wesentlich, ob ich eine Nachfolge bei einem Tischler oder bei einem Metzger mache, okay? Sondern es ist wesentlich, dass ich die Instrumentarien habe, um eine Nachfolge zu machen. Die Branche, das Handwerk selber, macht mir da weniger Schwierigkeiten, sage ich mal so. In der Phase, wo wir einen Auftrag kriegen, starten wir einmal, um das vielleicht noch einmal zu präzisieren, ganz stark mit der Frage, der individuellen Frage, was erwartest du dir von der Nachfolge, beziehungsweise was bist du überhaupt interessiert, dass aus dem Projekt ausgeht? Weil wir haben Situationen, wo Leute ganz viel Klarheit haben und wir haben Situationen, wo Leute ganz viel Unklarheit haben. Aber es geht allem, dass man sagt, gemeinsam braucht man ja Zukunftsvision und die Welt startet einmal auf die individuellen Voraussetzungen. Und dann werden die Dinge natürlich berücksichtigt, so wie du angesprochen hast. Das startet bei der Geschichte, hört aber wirklich, wie gesagt, bei der Person auf, die was vor allem, ich sage mal, in Zukunft eine gewichtige Rolle für das Unternehmen spielen wird. Weil über das Thema müssen wir uns heute auch noch unterhalten, dass es natürlich auch darum geht, wie geht der Junior in den Betrieb ein, nicht? Weil der Betrieb wird in seiner Zeit ein anderer sein, wie er in der Zeit von seinen Eltern war.
Wenn wir jetzt auf das Thema eben der Nachfolge eingehen, in Porzolen mir umgeschaut vom Astat, und das war im Jahr 2020, dass über 16% der Unternehmen übernahmefähig sein, weil eben die Gesellschafter älter als 62 sein. Das ist eigentlich schon eine beträchtliche Anzahl an Unternehmen in Südtirol, wo die Nachfolgeregelung eigentlich schon länger ansteht, oder?
Absolut. Und nicht nur die Zahl ist beeindruckend, nicht nur die relative Zahl ist beeindruckend, die absolute Zahl ist genauso beeindruckend. Wir gehen immer im Büro von ca. 60.000 Unternehmen in Südtirol aus, dann waren das in etwa 10.000 Unternehmen. Und das ist auch die Information, die sich mit meiner Information deckt. Und ich darf dir auch sagen, Patrick, dass die 60 Jahre für uns einen, nicht nur einen symbolischen Charakter hat, sondern wir haben für uns einmal aufgrund von unseren Erfahrungen wirklich im Betrieb einmal gesagt, ab 60 Jahren wird mit jedem Jahr die Nachfolge schwieriger. Okay? Warum getrauen wir uns das zu sagen? Aufgrund von unseren Erfahrungen glauben wir verstanden zu haben, dass mit zunehmendem Alter der Übergeber, natürlich, es wisst ihr, seid alle Kinder, ist natürlich allem das Bedürfnis, ja, alles gut zu übergeben, alles perfekt zu übergeben, de facto fast nicht mehr der richtige Zeitpunkt möglich. Gell? Und es wird noch, je weiter das die Übergebergeneration Richtung 70 geht, oft einmal sogar aus dem Grund noch besonders schwierig. Gell? Also das mit den 60, 62, das sehen wir auch als wirklich entscheidende Schwelle. Mhm. Auch weil die jungen Menschen dann in einem Alter sind, wo sie A, Verantwortung übernehmen können und B, Verantwortung übernehmen wollen.
Also hast du jetzt den Zeitpunkt angesprochen. Mhm. Gibt es den idealen Zeitpunkt für die Übergabe?
Nein, ich darf mich selbst auch nicht getrauen zu formulieren, aber ich möchte schon ganz klar sagen, dass ich finde, dass er von beiden Seiten kommen kann, der Zeitpunkt. Also es können die Übergeber, unsere Eltern sagen, so, wir fühlen nicht mehr diese gleiche Freude, wie wir in der Vergangenheit gehabt haben. Okay? Oder es kann es als junge Handwerker sagen, ich bin jetzt bereit, ich glaube, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meine Erfahrung gesammelt, ich habe verschiedene Dinge getan, die mir wichtig waren, vielleicht auch privater Natur getan, sodass ich mich jetzt bereit fühle. Wichtig ist, von mir aus sehen, dass es nicht unausgesprochen bleibt. Also wenn ich sagen darf, der richtige Zeitpunkt ist, dass bald jemand verspürt, Nachfolge ist jetzt wichtig, dann soll er das auch bitte sagen. Dann soll er auch bitte ganz klar, und das kann dann die Initialzündung, wo soll sie herkommen? Soll sie von oben kommen, im Sinn vom Alter? Oder soll sie von unten kommen, im Sinn auch vom Alter? Dann sage ich, nein, sie sollte von derjenigen Person auskommen, die, was das Bedürfnis verspürt, über die Nachfolge zu reden. Weil die Basis für jede Nachfolge ist Gespräche führen. Das ist davor der Fall, bevor man zum Beispiel mit einem Unternehmensberater reden geht, und das ist genauso danach der Fall, weil der Unternehmensberater wird irgendwann wieder das Unternehmen verlassen und danach geht es weiter. Und dann ist das nicht fertig in diesem Sinne. Deswegen ist das Kommunikationsgespräch brutal wichtig.
Das heißt jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, dann kann jetzt die Unternehmensnachfolge von beiden Seiten ausgehen. Das heißt, der Senior kann sagen, ich bin jetzt bereit für die Übergabe, und der Junior auch, ich bin jetzt bereit für die Übernahme.
Richtig. Und das ist für mich noch der ideale Zeitpunkt, weil mit dieser Willenserklärung kriegt die andere Seite eigentlich die Klarheit. Patrick, ist oder ganz oft ist der Fall, dass jemand im Laufe von so einem Übernahmeprojekt sagt, ja, aber du hast nie ganz klar deinen Willen geäußert. Das ist oft verstärkt der Fall, wo mehrere Geschwister sind. Weil oft einmal ein Geschwister prescht vor, andere Geschwister beobachten, jetzt sage ich einmal, gell, bitte, beobachten gewisse, es ist auch eine charakterliche Sache, andere ist extrovertierter, andere ist introvertierter, schauen sich das Ganze einmal an. Und ich sage, das ist der ideale Zeitpunkt, ist, weil einer sagt, so, jetzt fühle ich mich bereit für diesen Schritt. Und dann, glaube ich, ist der ideale Zeitpunkt, dass man an der Sache einfach arbeitet. Weil noch was auch der Übergeber, noch was auch der Übernehmer. So, schau, jetzt ist von mir eine Entscheidung gefragt. In der Sicht oder in anderer Sicht.
Und wenn es jetzt genau zu dem Zeitpunkt kommt, dass jetzt der Junior sagt, ich will übernehmen, oder der Senior eben sagt, ich darf das Unternehmen übergeben. Was können du jetzt die zwei Parteien, wenn wir es mal so heißen, dafür tun? Also wenn wir sagen, okay, der Senior, was kann er jetzt da dafür tun, dass die Übernahme gelingt?
Also ich glaube, das ganz, ganz Wichtigste und das, was ich allem versuche, in einem Nachfolgeprojekt zu leben, ist, wir müssen sagen, davor ist nicht gleich wie danach. Aber allein, weil es anders ist, ist es nicht genauso wichtig und bedeutsam und wertschaffend und so weiter. Also, ich glaube, wir sollten versuchen, der Senior und der Junior sollten es versuchen, dass sie beide in eine neue Rolle einigen. Und die Rolle, diese Veränderung der Rolle kann ganz schnell sein. Okay, wir haben schon Situationen erlebt, wo wir eine Nachfolge mit allem drumherum in wenigen Monaten gemacht haben. Wir haben Situationen, wo diese Nachfolge in aller Ruhe passiert, wo wir 5 Jahre Zeit geben dem Ganzen, mit ganz gezielten Schritten. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir wissen, dass wir beide am Ende eine neue Rolle haben. Und entscheidend ist von mir aus, dass diese Rolle sauber durchgearbeitet wird und somit, dass jeder wieder in diese neue Rolle einarbeiten kann. Wenn ich einmal ein Beispiel sagen darf, wenn heute der Senior eben einen Schritt zurück macht, zum Beispiel, er muss auch nicht gleich Gesamtverantwortung übergeben, sondern er kann eine Teilverantwortung übernehmen. Neu ist aber wichtig, dass man genau definiert, welche Verantwortung er übergibt. Und genauso wichtig ist, dass es mal klar ist, dass diese Verantwortung der Junior übernimmt. Okay? Mhm. Es ist oft so ein Modell des Schritt-für-Schritt-Überganges, weil man nicht ganz genau sicher ist, ob dieser gerade Schnitt der bessere ist oder gescheiter ist, dann geht man ganz gerne so ein Stufenmodell. Wichtig ist dann, dass man mit dieser neuen Rolle wieder zurechtkommt, dass man in der reinwächst, dass aber auch beide Seiten respektieren, was der andere tut. Mhm. Und natürlich kommt jetzt da einmal der Punkt, also, dass die Übergeber bereit sind, einen Fehler von Nachfolger zu akzeptieren, weil das ist, wir sind halt alle nicht mit der Weisheit von Himmel gefallen, sondern wir müssen auch sehr viele Dinge in der Erfahrung machen. Und auf der anderen Seite kann der Nachfolger aber sagen, wenn er mit der Rolle gut umgehen kann, bevor ich eine ganz mutige Entscheidung trifft, hole ich mir noch einmal die Erfahrungswerte von meiner Mutter, meinem Vater, und dann weiß ich genau, jetzt habe ich das auch noch gefragt, mein Bauchgefühl, meine Entscheidungskompetenz, mein Bauchgefühl, meine Erfahrungswerte habe ich alle zusammengetragen und jetzt kann ich eine gute Entscheidung treffen. Weil wir halt allen, ist von mir aus sehen, mehr diese Disziplin der Nach- und Umsetzung ist einfach extrem wichtig, dass wir einfach kontinuierlich an der neuen Rolle arbeiten. Nicht? Weil wir sind ja nicht, ganz oft nicht allein. Es gibt natürlich auch Betriebe, wo es Nachfolger und Übergeber allein im Betrieb sein, das ist klar. Aber gerade wenn wir ein bisschen größere Handwerksbetriebe umschauen, dann hat das ja gleich Auswirkungen auf eine Reihe von weiteren Personen, internen, aber auch externen Personen. Nicht? Und das ist eine Feinsteuerung. Und die Feinsteuerung sollte man einfach von Anfang an gut bedenken, gut planen und danach einfach diszipliniert umsetzen.
Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Junior zum Beispiel die Ausbildung gemacht hat, die Verantwortung übernehmen will, in Betrieb weiterführen will, aber der Senior beim besten Willen einfach nicht angeben will, weil er vielleicht Angst hat, er packt das nicht, der Junge. Oder die Mitarbeiter bleiben nicht, weil sie scherzhalber oder ernsthaft gesagt haben, wenn es der Junge übernimmt, dann bin ich nicht mehr da. Gibt es ja alles. Was kann der Junge oder sie miteinander dort gegen den?
Also, ich möchte mal von der Voraussetzung starten. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir ein Nachfolgeprojekt über Nachfolge reden, dann gehe ich davon aus, dass der Senior schon ein Grundvertrauen hat. Viel öfter, was ich merke, das ist nicht, dass das Grundvertrauen nicht herrscht, sondern wir alle unsere Eltern getan haben, ich mache ein Beispiel, Freitag auf Nacht gehen wir raus, da war der letzte Satz von unserer Mama vorlangsam. Okay? Das ist nicht das Vertrauen fehlt, sondern den Jungen zu beschützen vor einem Fehler. Okay? Das ist ganz ausgeprägt. Und dadurch, so wie Kim oft einmal raus, jetzt lasst er mich nicht dienen. Obwohl eigentlich er schon selber zweimal die Erfahrung gemacht hat und er weiß, wenn er die jetzt lasst, dann passiert er das. Aber bei ganz oft einmal auch banale Geschichten. Und in dieser Vorhut ist oft das Gefühl bei den Jungen, da komme ich nicht aus den Startlöchern raus. Natürlich, das, was du ansprichst, ist äußerst problematisch. Nicht? Wenn heute Mitarbeiter sagen, sobald der Junge kommt, nachher bin ich sowieso weg. Ich möchte aber zwei Dinge sagen, die von mir sehen, schon wichtig sein. Und ich habe bisher noch nicht erlebt, dass der Abgang von den langjährigen Mitarbeitern in der Nachfolge das große Problem ist. Warum nicht? Weil normalerweise mit der guten Kommunikation, das haben wir vorhin schon angesprochen, also die Kommunikation unter Nachfolger mit Übergeber, aber auch die Kommunikation in Richtung Mitarbeiter, die kann ich auch viel früher starten. Die mache ich aber als Junger auch persönlich, gell? Ich kommuniziere jedes Mal, weil ich in der Werkstatt bin. Mein Verhalten kommuniziert dem langjährigen Mitarbeiter, wer ich bin, wie ich bin, was ich tue, was ich will, was ich nicht will. Das mache ich auch informell, das wissen wir alle nicht. Das heißt natürlich, wenn ich durch meinen Auftritt in der Vergangenheit dazu führe, dass zum Beispiel wenig Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern erbracht wird, dann kann natürlich die Reaktion kommen. Wenn ich aber durch meine Kommunikation, mein Verhalten in der Vergangenheit die Rolle der Mitarbeiter im Betrieb genauso geschätzt habe wie mein Vorgänger, dann bin ich der Meinung, dass das nicht unbedingt das Kriterium ist. Aber ich kann jetzt keine Garantie für das geben, weil es wird es natürlich auch als Junge wissen, und wie erfahren, und habe es beide schon verantwortet in einige Betriebe übernommen, du wirst ein paar Dinge anders stehen. Und ein paar Dinge anders stehen kann natürlich bei einem langjährigen Mitarbeiter eine starke Veränderung bedeuten. Und eine starke Veränderung will nicht jeder mitgehen. Und das Wichtigste ist natürlich, dass ich versuche, sein Verständnis zu entwickeln, erklären, mich allem wieder erkläre und vor allem versuche, die Leute mitzunehmen. Warum verändere ich etwas? Weil es vermeintlich für sie allem gut gegangen ist. Wir haben allem das so getan, seit 20 Jahren. Und jetzt komme ich, dann ist natürlich unmittelbar hier als junger Nachfolger, jetzt tut alles anders, somit stellen die Mitarbeiter ihre Position in Frage. Ich glaube aber, dass man da schon auch wieder einwirken kann, früh genug. Vor allem müsste ich es aber erklären können, warum es die Veränderung macht. Und dann sollte normalerweise, vor allem, ich glaube, ein langjähriger Mitarbeiter haltet ja mehr als die Beziehung zu einem Vorgänger im Betrieb. Da gibt es ja ganz viele emotionale, rationale Bindungen und die solltet ihr es noch trotz allem wieder mitnehmen können. Ich möchte aber jetzt auch nicht total links liegen lassen, dass es vielleicht sogar einmal nimmer mal leider Wunsch vom Nachfolger ist, alle zu halten, wenn zum Beispiel extreme Resistenzen da sind. Wenn Produktionsprozesse, die, was der Junge gut ausgebildet, der Stuck hat gesagt, ganz anders sind, Methodiken der Anwendung, Materialien einzusetzen und so weiter und so fort, dann ist natürlich, wie halt in jeder Situation, gibt es allen eine Seite der Medaille und die andere. Tendenziell glaube ich, ist es möglich, langjährige Mitarbeiter trotz einer Nachfolgeregelung zu binden. Und meine Erfahrung sagt mir, dass ich es gesehen habe, mehr als ein Jahr mal. Ich weiß aber auch, dass oft einmal Nachfolger sagen, mit dem Weg, den ich sie einschlagen will, stelle ich die Frage, ob die richtigen Mitarbeiter bei gewissen langjährigen Mitarbeitern im Boot sind. Und das beruht somit ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Aber in der heutigen Zeit, wo man von Mitarbeitermangel verschnarrt werden, verstehe ich, dass die Frage ist, wie kann ich die Leute halten. Und deswegen muss natürlich das erste Prinzip sein, dass ich die halten kann, in einer Form, die es natürlich auch auf den neuen Weg gut gehen.
Und wenn wir jetzt hergehen und eben die Rollen anschauen, also der Junior, es kann ja sein, dass der schon im Betrieb arbeitet und du jetzt eben als Mitarbeiter unter den Mitarbeitern angesehen ist, als Kollege, und da redet man ja dann vielleicht auch über den Senior, über den Chef. Mhm. Und danach einmal wird jetzt der Junior zum Chef. Mhm. Wie kann man jetzt die Rolle wahrnehmen?
Das ist nicht eine einfache Situation, das möchte ich auch gar nicht irgendwie kleinreden. Ich möchte nochmal sagen, das hängt viel von der anfänglichen Rolle vom Junior an, wie hat er sich in gewissen Situationen verhalten, weil natürlich machst du dir ein Bild vom Junior in der Firma leider ganz am Anfang bei der Kimp und nicht in der Entwicklung drinnen. Ich glaube aber, dass man ganz klar sagen muss, dass die jungen Handwerker heute Chef sein ganz anders sehen, wie ihre Eltern gesehen haben. Ich möchte ein Beispiel machen. In einem Nachfolgeprojekt war die Frage, wer von diesen Kindern wird Geschäftsführer. Da war für die Übergeber ganz klar, dass einer Geschäftsführer wird. Für die Kinder war das überhaupt nicht klar. Warum müssen wir, muss alleine einer? Warum können wir nicht gemeinsam? Das heißt, ich glaube, dass es junge Leute heint, Führung von einem Betrieb viel partizipativer sechs und somit natürlich auch die Führung für die Mitarbeiter ganz anders betrachtet. Ist jetzt auch wieder die Frage, wollen Sie das? Mögen Sie das? Oder ist Ihnen das ganz gut gegangen? Es gibt einen Ansprechpartner, ich gehe hin, klare Ansage, gehe wieder weg, führe aus. Weil natürlich, wenn ich heim partizipativ geführt werde, dann wird von mir einmal verlangt, dass ich auch Verantwortung übernehme. Aber das sehe ich bei den jungen Leuten. Deswegen, also ist Chef werden, ja, ist zum Start sicherlich eine Hürde. Wenn ich aber als wertvoller Kollege in den letzten Jahren aufgetreten bin, von mir aus sehen, sind alle glücklich, weil dann kennen sie dich schon, wissen schon, wie sie mit dir umgehen können und sind froh darüber. Mhm. Und dann ist es natürlich schon zu sehen, was will ich für einen Führungsstil einführen. Nicht? Und sehen sie schon deutliche Veränderungen, genauso wie Marktorientierung ganz anders sieht wie in der Vergangenheit, sie gibt bei der Führung eigentlich die größte Veränderung, als junge Leute haben, im Betrieb anders führen. Du musst diese Chefrolle, ist viel wacher, der ist viel mehr Zusammenarbeit, der ist viel mehr mir als Team, das ist viel weniger ich und danach den sie ausführen.
Inwiefern hat das jetzt, du hast jetzt auch die ganze Marktorientierung und so weiter angesprochen, inwiefern hat das dann auch Auswirkungen auf die eigentlich komplette Unternehmensstrategie? Also kannst du dann wirklich passieren, dass einmal das ganze Unternehmen früher die Strategie gefahren ist und früher die Produkte hergestellt hat und jetzt übernimmt der Nachfolger und das wird einmal komplett geändert?
Also ich sage dir, dass der öfteste Grund, wieso wir als Beratungsunternehmen einen Auftrag kriegen, ist, weil die Jungen sagen, ja, sehr gerne, übernehme ich den Betrieb, wirklich gerne. Ich glaube aber, dass unser Betrieb sich für die Zukunft anders aufstellen muss. Und ich tat mich gern für den Prozess gemeinsam mit dem Nachfolgeprozess begleiten lassen. Und die Konsequenz ist oft das. Und jetzt sind wir wieder bei einem sensiblen und heiklen Punkt der Nachfolge. Das heißt nicht, dass die Strategie und der Weg von unseren Eltern schlecht war. Nein, das heißt leider, dass mit vielleicht neuen und zukünftigen Gegebenheiten ganz anders der Betrieb ausgerichtet werden muss, als wie er in der Vergangenheit gewesen ist. Denkt einmal an die einfache Frage, wer seien die Kunden von unseren Eltern gewesen und wer seien die Kunden von uns? Und dann verstehen wir ganz gleich, warum es manchmal einen Strategiewechsel im Zuge von einer Nachfolge braucht. Und dann kommt noch etwas dazu, dass es ganz anders ausgebildet seid, wie unsere Eltern waren. Unsere Eltern waren technisch ausgebildet. Ihr seid als Unternehmer viel mehr gebildet. Das heißt, ich habe schon Themen wie Kunde, Wettbewerbsfähigkeit, Rechnen, was bringt mir etwas, was bringt mir nichts, eben Führung, wie man schon. Das sind alles schon Themen, was in der Ausbildung von der Handwerker eine Rolle spielen. Gott sei Dank. Mhm. Und somit wisst ihr natürlich, dass ich weit mehr Hebel habe, als wie in deinem Fall eine tolle Maschine und ein exzellentes Rohprodukt und ein geiles Design. Sag mal, du hast betriebswirtschaftliche Hebel auch noch, die du einsetzen kannst. Und nachdem ich es die kennst, sagst du es natürlich, ich will die alle verwenden und ich will die, mit denen alle entsprechend spielen, da die jetzt sagen, aber ich will sie vor allem einsetzen, um erfolgreich zu werden. Und das, glaube ich, ist der wesentliche Bestandteil. Deswegen kann eine Nachfolge ja mit einer Strategieveränderung einhergehen. Weil man sich vorstellt, der Betrieb ist in 50 Jahren, weil wir reden ja von den Dimensionen, 30 Jahre mal mindestens, ist der Betrieb, um erfolgreich zu sein, muss er sich anders aufstellen.
Mhm. Und jetzt in den Prozess oder in den Gedankengang, was seien da jetzt strategische Entscheidungen, die der Junior treffen muss?
Ja, das ist, im Endeffekt muss der Junior herausfinden, ob die Strategie, die was zum Beispiel in dem Fall mit einem Berater ausgearbeitet wird, ob die, das ist, was er sich vorstellt. Er muss sich die Frage stellen, kann ich mich mit dem Weg identifizieren? Weil er muss wissen, dass den Weg wird er beschreiten, vielleicht manchmal sogar unter ein bisschen Unverständnis von seinen Eltern. Die, die ihn nicht einmal allem voll unterstützen können, weil sie nicht ganz genau wissen, wo dieser Weg hinführt, weil es eine Veränderung eben darstellt. Im Idealfall sind aber die Eltern, die ja brutal viel Erfahrung in dem Markt, in der Branche haben, ja eigentlich die ersten Unterstützer für den neuen Strategieweg, weil die ja selber merken, wenn zum Beispiel eine Strategie gegen Ende geht, vom Erfolg her, dann merken die ja selber, dass sie sich mit gewissen Themen zum Beispiel schwerer tun. Dass sie sich im Verkauf schwerer tun, dass es früher leichter war, dass sie plötzlich viel mehr Angebote schreiben müssen. Man merkt, dass man praktisch nicht mehr so am Zeichen der Zeit einfach ist, wie man sein könnte. Und dann, wenn man das schafft, dann, wie gesagt, hat man den Junior überzeugt, der geht seinen Weg, und die Vorgänger, die ihn perfekt unterstützen können, da ist es eigentlich eine sehr, sehr gute Voraussetzung.
Und das, was du jetzt angesprochen hast, macht den Widerstand auch von vielleicht Familie, die was um den Familienunternehmen um ja auch ist, wenn du jetzt ein Junior kommt und eine neue Idee hat, wie kann man jetzt mit so einem Widerstand umgehen? Also wenn jetzt da eben der, weiß ich nicht, der Onkel oder die Familie dann sagt, na, was tut denn der Junior, nicht, spinnt er jetzt total?
Mhm. Wie kann man denn mit dem Widerstand umgehen? Jetzt dachte ich noch einmal, ich glaube oft, dass der Widerstand ist grundsätzlich hochgradig emotional. Der Widerstand kann auch Fakten haben, gell? Also ganz klar, wenn ich sage, das, was du tust, kann ich nicht rechnen, kann das auch aus den Fakten rauskommen. Aber in meinen Augen ist der Widerstand in einem Nachfolgeprojekt kommt aus der emotionalen Seite. Da tue ich mir natürlich hart, wenn ich jetzt versuche, meinem Onkel, meiner Mama, meinen Geschwistern zu erklären, dass ich eigentlich eine Marktstudie gemacht habe, dass der Markt so viel hergibt und dass ich eigentlich gleich mal loslegen muss, weil alle warten auf mein Produkt. Das tue ich mir hart. Weil die Emotionen ja sein, nicht? Da ist ja nur Vertrauen in meinen Vorgänger und wenig Vertrauen in mir. Jetzt müsste ich natürlich irgendwie als Junior versuchen, einen Teilerfolg zu erzielen. Weil ich habe nicht viel andere Möglichkeiten, als wir zu sagen, jetzt versuche ich mal einen Teilverfolg heranzutieren, indem ich einen Auftrag heran tue, indem ich ein Projekt heran tue und so weiter. Ich glaube aber sagen zu können, dass die größten Verbündeten sind eigentlich meistens die, was sich am Anfang eher als ganz harte Nussschale zeigen, weil man die mit Beharrlichkeit, also mal mit seiner Art, wie man das Ganze umgeht, mit der Kompetenz, wie man etwas bewältigt, aber vor allem mit der Beharrlichkeit, wir nennen das bei uns im Büro eine Disziplin, nicht? Mit der Disziplin, wie man der ganzen Sache folgt, kann man solche Sachen schon erreichen. Wir haben sogar einmal einen Fall gehabt, wo der Junior aus diesem Grund einmal ein neues Unternehmen gegründet hat, weiterhin im Familienunternehmen gearbeitet hat, aber gesagt hat, ich schütze eigentlich vor allen Risiken, die was ich sehe, und ich gründe mal ein neues Unternehmen. Ja, okay, dann hat er jetzt zu viel Geld ausgegeben, die Gründung hat was gekostet, er hat einen Steuerberater gebraucht, hat er noch ihn als Berater noch dazu gehabt, dann hat er und so weiter und so fort. Hat er wenige Jahre später die zwei Unternehmen fusioniert, aber er hat einfach diesen Umweg gebraucht, um zu beweisen, dass eigentlich er keinen Gehirnspinst hat, sondern er genauso solide und nachhaltig, wie seine Eltern halt getan haben, einer Geschäftsidee nachgeht. Und natürlich waren wir noch alle überzeugt. Was will ich damit sagen? Es braucht schon oft einmal einen besonderen Weg auch. Es ist nicht alles allem klar. Ich brauche gleich dreimal reden gehen, noch vielleicht einen Berater noch holen, da sind alle überzeugt, dann jubeln sie mir zu und dann geht's. Nein, ich muss natürlich dann selbst bei einem, es wisst ihr ja selber, einem Nachfolger, sagen wir, drauf geschaut, was er kann, selbst der Nachfolger schon, alter, der Übergeber tut es schon noch lange gern. Es ist schon auch nicht negativ, solange es nicht zu einer Drohung wird. Es ist nicht negativ, solange es nicht zu einer Belastung wird. Dann wird es noch zu einem Problem. Aber solange es das Beste von den Kaiser zu kitzeln ist, sage ich allem, ist nicht ein Schaden in der ganzen Sache, wenn es eine Form hat. Aber da muss sich der Nachfolger schon beweisen. Gell? Also die Dinge merke ich schon. Aber die können auch Projekte sein. Der Nachfolger übernimmt die Entwicklung von einem neuen Produkt. Oder konzentriert sich einmal auf selbst besonders oder ein neues Angebot für den Markt. Das sind auch also Projekte innerhalb von Unternehmen, selbst sind die Sachen, was wir natürlich allem empfehlen. Dass man sagt, überschaubar, somit ist der Übergeber abgesichert, dass er es sich beweisen kann. Und auf der anderen Seite der Nachfolger natürlich eine erste Verantwortung kriegt, in der er wirklich noch auch seine Ideen vollständig einfließen lassen kann.
So wie du jetzt gesagt hast, gibt es jetzt nicht den Idealtyp oder die Idealabfolge für eine Unternehmensnachfolge. Gibt es aber vielleicht einen Geheimtipp von dir, wie man jetzt eben mit dem Widerstand, vor allem eben firmenintern, wie wir davor einmal geredet haben mit den Mitarbeitern, was man dort tun kann? Weil die Mitarbeiter werden ja das gleiche Thema sein. Nicht? Jetzt kommt der Junior, hat neue Ideen und die denken sich, was tut er denn jetzt?
Ja, der Geheimtipp ist wirklich der, dass der Junior einfach versteht, dass das, was er verändert, das muss er so gut erklären und so plausibel machen, dass ihm A, der Übergeber Vertrauen schenkt und B, die Mitarbeiter sagen, probieren wir es. Wenn du im Produktionsprozess bei dir auf den Kopf gestellt hast, dann ist Voraussetzung, dass danach nach einer nicht allzu langen Zeit Mitarbeiter entdecken, wohl, mit dem kann ich was umfangen. Da seien so erst zwei von insgesamt so viele. Aber die zwei werden zu deinen Verbündeten. Das ist, du bist nicht mehr alleine. Das ist der Geheimtipp. Natürlich, wenn du radikal einigest, ich habe solche Nachfolgen schon erlebt, wo der Nachfolger sagt, entweder so, wie ich sage, oder nicht, dann tust du natürlich vom Risiko her herabbockern. Wenn du ein Stufenmodell umwendest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du viele mitnimmst, auch langjährige Mitarbeiter, Familie. Wir haben aber heute noch nicht über andere geredet, ob sie Lieferanten sein, Banken sein und so weiter und so fort. Sie mitnimmst, ist die Wahrscheinlichkeit, weil es wahrer geht. Dafür musst du als Nachfolger ein bisschen am Zeitgefühl von deiner Erwartungshaltung arbeiten. Dann kann es aber oft einmal für die Leute leichter sein, mit dir zu gehen.
Gell? Wenn wir jetzt noch auf ein Thema der Junghandwerker eingehen, also eben der Handwerker, die was irgendwo in unserem Alter sein. Jetzt ich und der Simon haben den Schritt schon gemacht und ein Unternehmen übernommen. Aber wie siehst du das, Martin? Wie attraktiv ist es denn heutzutage für junge Leute, ein Unternehmen, einen Familienbetrieb zu übernehmen?
Eigentlich müsste die Frage eigentlich zurückgehen. Nein, wie sehe ich das nicht? Natürlich, ich sehe das eigentlich ziemlich pragmatisch. Wir haben heute schon mal gesprochen darüber, dass in Südtirol ungefähr 60.000 Unternehmen in etwa sind. Davon, wo sie sind, die Handwerksbetriebe mit so 17.000, 18.000 Betrieben natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Jetzt hört man, wenn man die Medien aufschaltet, natürlich von mega erfolgreichen Jungunternehmer bis zum, wir müssen es alle lassen, weil die Bürokratie überhand nimmt. Man kriegt ja alles mit, das ist so eine von 360 Grad Berieselung. Was ich mir getraut zu sagen ist, dass wenn ein junger Mensch in einem Handwerksbetrieb tätig ist, in einem so attraktiven Markt wie Südtirol und Lust hat zu gestalten, dann sollte er das sich fünfmal überlegen, nicht zu tun. Das ist aber jetzt kein, für alle gilt das. Weil das hängt jetzt von vielen Faktoren an. Aber jetzt reden wir von den Faktoren des jungen Menschen. Es hängt davon an, wie viel Freude macht ihm der Beruf. Es gibt Handwerksbetriebe und Handwerksbranchen und Handwerksbranchen. Okay, es gibt diejenigen leichter, auch zukunftsfähiger. Und es gibt diejenigen schwerer und nicht so zukunftsfähig. Deswegen, diese speziellen, spezifischen Sachen muss man alle abwägen. Aber ich sage schon, dass die Grundvoraussetzung ist eigentlich die innere Triebfeder von Menschen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es so viel anders ist, wie bald unsere Eltern übernommen haben. Und ich muss dir sagen, bald Enkeleltern übernommen haben, weil sie dann gleich alt wie ich. Sondern zu enkerer Zeit heint, sondern ich glaube, es ist vor allem die Entscheidung, will ich Verantwortung tragen, weil ich sage, ist nicht klar, ganz eindeutig ist nicht klar. Und will ich für die Verantwortung was übernehmen, will ich aber die Freiheit haben zu gestalten. Und selber muss man einfach sagen, glaube ich, ist es Schönste von einem Unternehmer, dass er eigentlich durch seine unternehmerische Tätigkeit im Endeffekt sein Leben gestalten kann. Nicht? Das kann auch ein Angestellter, kann sein Leben gestalten. Aber beim Unternehmer ist noch viel mehr die Nähe zwischen Privatleben und unternehmerischem Leben einfach da. Und wenn das einem Freude macht, dann sage ich, dann empfehle ich jeden Unternehmer zu werden. Weil das ist weiterhin schieren und das ist die Herausforderungen meistern, die machen einen, die geben einen, glaube ich, Zufriedenheit danach. Ganz zu schweigen, natürlich vom Anspruch, was man an sich selber hat, natürlich auch einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Weil Unternehmer ist man in erster Linie, um einen wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Nicht? Und deswegen sind das eigentlich die zwei Dinge, wo ich sage, wenn ich das verspürt und wenn ich sage, mein Handwerksunternehmen, da sehe ich eine Zukunftsperspektive mit dem und mit den und mit den Voraussetzungen. Er schafft die Voraussetzungen und jetzt das, weil ich glaube, wenn man durchs Land Südtirol fährt, trifft ich mehr glückliche Handwerker als unglückliche Handwerker. Es gibt aber auch beide Seiten, ganz klar.
Gut, langsam neigen wir uns dem Ende von unserem Podcast. Martin, zum Abschluss noch eine kurze Frage an dich. Gibt es irgendetwas, was du ins Junghandwerker mitgeben willst? Irgendein Tipp, den du uns auf den Weg mitgeben willst?
Ja, ein Junghandwerker möchte ich folgenden Tipp geben. Bildet es eigentlich exzellent aus und findet es dann außer, ob das Handwerk, das was es macht, und wenn es von einer Handwerksfamilie abstammt, ob eigentlich die Freude macht. Und dann noch enkerer exzellenten Ausbildung gibt es eigentlich ausreichend Zeit, um zu verstehen, ob es auch selbstständig als Unternehmer tätig sein will. Und wenn es selber Fall ist, dann sag es euren Eltern ganz klar, ich darf gerne den Betrieb übernehmen. Falls Geschwister sein, sprecht es eigentlich auch früher genug mit den Geschwistern aus. Schaut, ob es eine Gemeinsamkeit gibt oder nicht. Natürlich als Berater sage ich, holt es einen gescheiten Berater, ist ja ganz klar. Macht es aber von so, dass ich sage, ich gestalte jetzt mit. In dem Moment, wo es kommuniziert, ich möchte Verantwortung übernehmen, ab dem Moment muss es bereit sein, auch Gestaltungsverantwortung zu übernehmen. Und ab dem Moment sagt es, ob noch schnellere Schritte oder kürzere Schritte verantwortlich für das Ganze. Und danach bleibt eng im ganzen Arbeitsleben die Möglichkeit, das zu optimieren, zu verbessern, zu verändern. Und das ist natürlich genauso eine große Herausforderung nochmal. Aber deswegen sind wir ja am Anfang Unternehmer geworden, damit wir das tun können. Weil wenn wir Angestellte sind, ist diese Handlungsfreiheit ins nicht gewährleistet, aber weniger oft gewährleistet in diesem Umfang, als wenn wir Unternehmer sein.
Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach als Statement so stehen. Lieber Martin, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten noch einige Zeit weiter über das Thema reden. Lieber Simon, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
Ich denke, der Martin hat alles gesagt, was ihn so interessiert hat. Er ist sehr ausführlich gewesen, dass wir einmal ein bisschen stillraum gedürft sein. Und wenn Fragen da draußen irgendwo sein, dann bitte meldet es euch an junghandwerker@lvh.it oder über unsere Social Media Seiten. Und wenn da genug Fragen sein, dann ist sicher kein Problem, dass wir uns heute Martin nochmal zusammenhucken und die Fragen auch klappern.
Ganz genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann eigentlich schon die nächste Folge bewerben, und zwar mit dem Simon zum Thema KI im Handwerk. Der Titel heißt Hey KI, reparieren wir mal das Waschbecken, mit dem Simon und in Aaron. Auf alle Fälle spannend. Schaltet es wieder ein und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das war Mission Handwerk. Du möchtest keine neue Folge verpassen? Dann folge uns auf Instagram unter Junges Handwerk Südtirol und abonniere unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.